Weiß nicht, wie es dir eben erging. Kann vielleicht nicht so begeistern. Ich muss klagen. Na, wir sind doch im Gottesdienst, da klagen wir doch nicht. Das gehört da nicht hin. Aber vielleicht fällt es dir auch manchmal schwer, zu loben, weil du an deine Umstände denkst, weil du in einer Situation bist, wo es dir schwer fällt, den Herrn zu preisen. Aber was machen wir dann? Wir sind doch im Gottesdienst. Sollen wir dann etwas vorspielen? Nein. Aber wir sollen uns von Gottes Wort verändern lassen. Wie wir es in dem Psalm vorhin in der Bibellese gehört haben, wo er anfängt mit seinen Klagen, aber dann auch dazu übergeht, sich zu erinnern, wer Gott ist, was er für ihn tut. Und das hat dann auch seine Einstellung verändert. Und wir sind überzeugt, dass das funktioniert. Dass Gott genau dieses tut, dass er uns ändert. Und deswegen sind wir hier. Und deswegen greifen wir auch nicht die neuesten Nachrichten auf, sondern Gottes Nachricht an uns Menschen. Und das wollen wir auch heute Morgen tun, und zwar im ersten Petrusbrief. Wir wollen eine neue Serie anfangen und beginnen dafür den ersten Petrusbrief. Erster Petrusbrief. Und ich beginne mit der Einleitung, die ersten zwei Verse. Dort heißt es: Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Der Apostel Petrus schreibt hier diesen Brief, und wenn du das aufgeschlagen hast und ganz ans Ende des Briefes gehst, zu Kapitel 5, dann erklärt er uns dort auch die Absicht und von wo er das schreibt. 1. Petrus 5, die Verse 12 und 13. Dort heißt es: Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Ihr seid in dieser Gnade und ich ermutige euch, dass ihr darin feststeht, in euren Umständen. Und er sagte, ich schreibe euch dieses aus Babylon. Nun, das ist ein bisschen umstritten, aber die meisten würden sagen, dass das ein Codename für Rom war, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dort ist, zu dem Zeitpunkt erheblich größer ist. Und wir wissen nicht genau, wie Petrus dann von Jerusalem dorthin gekommen ist, aber zu dem Zeitpunkt, wo er diese schreibt, ist Nero mittlerweile 10 Jahre Kaiser und seine Zerstörung von Rom steht kurz bevor. Und das sind dann die Umstände. Das heißt, er ist selber in schwierigen Umständen und er schreibt es hier an die Gläubigen, wie wir gelesen hatten in Kapitel 1, die zerstreut sind in Kleinasien. Und da habe ich eine Karte dazu da. Also das sind die Regionen, die er hier erwähnt. Galatien, Pontus, Kappadokien, Kleinasien hier. Also das die heutige Türkei. Dort waren diese Gemeinden, dort waren sie zerstreut. Okay. Und er schreibt ihn, um ihnen zu sagen, Gott sind die Umstände nicht entgangen, aber er hat sie in sein Wirken eingebaut. Er weiß, wo sie sind, in welchen Umständen sie sind, und er weiß, in welchen Umständen du bist. Er weiß nicht nur das, was die anderen auch wissen, er weiß, wie es ist mit den Nachbarn, mit den Kindern, in deinem Herzen, mit den Finanzen, mit der Gesundheit. Alles. Gott ist Allwissen und er kennt dieses. Und wir hatten hier gesehen, den Fremdlingen und eigentlich dieses, die Auserwählten sind, gehört dazu. Die Auserwählte Fremdlinge sind. Und Gott hat sie und uns auserwählt. Nicht aufgrund unserer Leistung, nicht weil wir irgendetwas Besonderes sind oder getan haben, sondern aufgrund seiner Gnade. Und er hat uns auserwählt, aber auch hier Fremde zu sein. Und das ist, was Petrus diesen Gemeinden schreibt, die zerstreut sind, die die Gemeinschaft vermissen, die isoliert sind, die in ihrem Glauben der Mehrheit gegenüberstehen. Und Leute, ihr seid Fremde hier, so ein bisschen wie es auch in Hebräer heißt, wo es über die Glaubensväter heißt, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Warum? Sie sagten, dieses ist nicht wirklich unsere Heimat. Dieses ist nicht wirklich unser Zuhause, sondern wir vertrauen dem Herrn. Er bereitet uns eine Stätte. Wir sind seine Kinder und wir verlangen danach, bei ihm zu sein. Und dass er uns diese himmlische Staatsbürgerschaft verliehen hat, lesen wir auch in Philipper 3, Vers 20, wo es heißt, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Und Petrus sagt, in diesen Umständen, ich möchte diese Absicht Gottes euch bewusst machen, dass Gott das wusste, was geschieht, dass er die Umstände kennt und dass er eine Absicht verfolgt und dass dieses nicht das Ende ist, dass das nicht alles ist, was wir sehen. Und er möchte dann, dass wir ihn und seine Werte hier auf der Erde vertreten, dass wir als seine Staatsbürger hier auf der Erde leben, dass wir nicht uns prägen lassen, dominieren lassen von dem, was hier ist. Er schreibt an diese ganzen Regionen, wie wir in der Karte gesehen haben, in der heutigen Türkei, und er sagt ihnen nicht, wenn in der Türkei tut wie die Türken, sondern er sagte, wo ihr seid meine Kinder und ihr bleibt meine Kinder. Und ich möchte, dass man das, was ich an euch getan habe, dass das durch euch ausstrahlt, dass Leute dieses erkennen können. Und damit dieses gelingt, dafür hat Jesus sich Zeit genommen und seine Jünger ausgebildet. Und einer dieser Jünger, Petrus, ist jetzt derjenige, der diesen Brief schreibt und an uns weitergibt, was er selber von Jesus gelernt hat. Okay. Und dabei geht es nicht um das Befolgen einer Lehre, sondern Gottes Wirken in deinem Leben. Und wir sehen hier, wie der dreieinige Gott hier zusammenwirkt. Wenn du nochmal schaust in 1. Petrus 1, dann sagt er, Ende Vers 1, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Also Gott hat diesen Plan, er wusste es allwissend, er kennt all die Umstände und er hat dieses geplant. Okay? In der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der dreieinige Gott, sind gemeinsam am Wirken an dir und an mir. Also der Vater in seiner Allwissenheit hat die Rettung durch den Sohn geplant und den Geist gesandt, um es auf uns anzuwenden. Dass es nicht nur irgendwie Information da draußen ist, sondern dass wir angesprochen werden, dass wir überführt werden, dass wir merken, dieses ist für uns. Der Sohn, hier war es zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Du sagst, okay, das verstehe ich nicht. Wozu soll diese Besprengung dienen? Ja, dieses ist die Anwendung des Blutes, das Jesus am Kreuz vergossen hat, auf uns, um uns zu reinigen. Wir sehen das auch in Hebräer 9, Verse 13 und 14. Ich habe das nicht an der Leinwand, ich lese es kurz vor. Dort heißt es, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Jungkuh auf die Unrein gesprengt, wieder das Gleiche, zur Reinheit des Fleisches heiligt, es wurde im Alten Testament gebraucht, um jemanden als rein zu erklären, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Okay. Er sagte, das ist, was dann Gott der Sohn vollbracht hat, dass er für uns gestorben ist. Und in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Der Heilige Geist hat sie so verändert, dass er diesen Gehorsam, dass er diesen Willen jetzt verändert hat, dass wir für den Herrn leben wollen. Wenn du ein bisschen weiter schaust in Vers 14, hier in 1. Petrus 1, dort steht das auch, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Ohne Christus waren wir getrieben, waren wir beherrscht von den Trieben, von dem, was wir wollen. Und er sagte, jetzt passt euch diesem nicht mehr an. Ihr müsst nicht mehr so leben, sondern der Heilige Geist befähigt uns, Gottes Willen zu befolgen. Und ich hatte das vor kurzem schon in einer Predigt erwähnt. Das ist, was uns Menschen von den Tieren unterscheidet. Tiere werden von ihren Trieben getrieben. Die haben Hunger, also fressen sie, was in den Weg kommt. Ja, es sind diese Reaktionen und das ist, was sie bestimmt und das ist völlig natürlich. Aber Gott sagt, der Mensch ist anders. Der ist nämlich in Gottes Ebenbild geschaffen und nicht ein Wesen, das nur von seinen Trieben getrieben sein muss. Das Problem ist, wenn wir Gott ausklammern, sind wir nicht anders. Deswegen sage ich immer ein bisschen herablassend, wir kommen nicht vom Affen, wir machen uns zum Affen, ja, weil wir Gott ablehnen. Weil wir sagen, ich mache einfach, wonach mir ist, und damit lasse ich mich auf die Stufe von Tieren herab. Und Gott sagt, das war nicht meine Absicht für euch. Ich habe euch in meinem Ebenbild geschaffen. Ich habe euch lieb und ich habe einen Plan für euch. Und selbst wenn schwierige Umstände da sind, sie müssen dich nicht bestimmen. Du bist nicht ein Opfer deiner Umstände. Sie können das Leben schwer machen. Sie können Herausforderungen, große Herausforderungen vor uns stellen. Aber entweder wir lassen uns davon bestimmen und sie sind unser Herr oder Gott ist unser Herr und wir lassen uns von ihm bestimmen. Und er sagte, ich befähige euch nicht, hier auf der Erde, dass es keine Probleme gibt, aber ich befähige euch hier trotzdem mit mir zu wandeln, Gottes Gegenwart zu erleben, von ihm verändert zu sein, anders darauf reagieren zu können. Wenn wir durch den Geist ihm gehorchen. Und er befähigt eben dazu. Und dann, das tut er, schreibt er alles in seine Einführung und sagt, okay, ich weiß, ihr seid zerstreut, ich weiß, eure Umstände sind schwierig, aber ich möchte euch gleich von Anfang an erinnern, ich weiß, wo ihr seid. Aber ich möchte euch auch erinnern, Gott weiß, wo ihr seid. Und er lässt euch nicht im Stich. Und der dreieinige Gott ist am Wirken an euch. Und ich wünsche euch, Ende Vers 2, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Hey. Die Bitte um mehr Gnade und Friede ist nicht dadurch bedingt, dass Gott nicht genug davon gegeben hätte, sondern dass wir es zu wenig angewandt haben. Hey. Wenn er sagt, Gnade und Friede werde mehr zu euch, dann sagt er eben nicht, naja, bisher hat Gott halt nur so ein bisschen Gnade und Frieden gegeben. Sondern Gott hat es in der kompletten Fülle eigentlich zur Verfügung gestellt. Aber wenn wir uns das nicht bewusst machen, wenn wir uns das nicht vor Augen führen, dann reicht das eben nicht. Nicht, dass objektiv nicht genug da wäre, aber dass wir es nicht brauchen. Jemand war so lieb und hat hier ein bisschen Wasser zur Verfügung gestellt. Aber das Wasser hilft erst, wenn ich es in Anspruch nehme. Ja. Und manchmal sind wir genauso mit Gott. Wir sagen, ich weiß, Gottes Gnade genügt. Ich weiß, er liebt mich. Aber ich mache trotzdem weiter. Ja? Und Gott sagt, ich möchte euch da helfen. Ich gebe es euch nicht, damit das nur euren Kopf füllt. Sondern ich möchte, dass ihr das in Anspruch nehmt. Ich möchte, dass du befähigt wirst, dass du den Trost erfährst, den du benötigst, dass du die Ermutigung bekommst, die du brauchst, dass du die Korrektur bekommst, die du benötigst. Und Gott ist am Wirken, aber wir müssen es auch erkennen und annehmen. Und deswegen geht er dann auch zweitens dazu über, dass wir die Hoffnung realisieren. Wir wollen weiterlesen, die Verse 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Hier beginnt er dann mit seinem Lob. Ja, gepriesen sei der Gott und Vater. Warum? Weil er sich Gottes Werk bewusst macht. Ja, sagt ihr, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Er hat uns neues Leben gegeben aufgrund seiner Barmherzigkeit und uns eine lebendige Hoffnung gegeben hat durch die Auferstehung Christi aus den Toten. Unsere lebendige Hoffnung beruht auf der Auferstehung Christi. Sie beruht darauf, dass wir wissen dürfen, dass dieses Leben nicht alles ist. Wenn dieses alles wäre, dann sieht man, oder andersherum, was für eine Hoffnung sollte einer von euch jemanden geben, der im Pflegeheim ist? Wird schon wieder werden? Nee, es wird nicht wieder so werden wie vor 30 Jahren. Ja? Oder jemand, der eine geliebte Person in einem Unfall verloren hat. Was sollen wir sagen? Außer, wenn wir Gottes Wahrheit in Anspruch nehmen und sagen, Gott wusste auch dieses. Aber wenn wir uns nur darauf konzentrieren, was hier und jetzt ist, dann gibt es viel Ungerechtigkeit. Und dann gibt es auch für vieles keine Erklärung. Und auch keine Hoffnung auf Besserung. Aber Gott sagt, es ist eben nicht alles. Er sagt, er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und er ist hingegangen, uns eine Stätte zu bereiten, wo jede Träne getrocknet wird und weggewischt wird. Aber das ist in seiner Gegenwart und deswegen dürfen wir das nicht aus dem Auge verlieren. Und dann erwähnt er hier und sagte, was er bereitet hat und beschreibt es als unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Das wollen wir kurz anschauen. Zuerst, unser Erbteil ist unvergänglich. Nicht wie ein vergänglicher Siegeskranz. So wird es erwähnt, direkt in der Bibel, in 1. Korinther 9, Vers 25, wird genau dieses Bild gebraucht, in dem Fall von Paulus, der sagt, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Die Menschen streben, sie geben alles. Sie stellen sich an für damals einen Siegeskranz, heutzutage Pokal, Medaille, Gehaltserhöhung, was auch immer. Ja, sie strengen sich so dafür an. Und er sagte, ja, und was passiert dann anschließend damit? Und, das ist tatsächlich, das kann man jetzt nicht lesen da unten drunter, das ist tatsächlich irgendein Lorbeerkranz, der von, weiß nicht mal, was war das, 700, 400 vor Christus, irgendwo in dem Dreh, in einem Museum ausgestellt ist. Wer war derjenige, der es gewonnen hat? Was war dessen Leistung? Keine Ahnung. Ja, das ist so vergänglich. Er sagte, wir leben nicht für etwas, damit wir für 3 Sekunden auf irgendeinem Podest stehen und eine Medaille umgehängt bekommen. Sondern wir leben, dass wir die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen und dass wir in seiner Gegenwart getröstet werden, dass er alle Zeit bei uns ist. Nicht nur für einen Moment, sondern für die Ewigkeit. Er beschreibt hier, dieses Erbteil beim Herrn, das ist unvergänglich. Zweitens, unser Erbteil ist unbefleckt und nicht beeinträchtigt von den Sünden dieser Welt. Dazu lesen wir zum Beispiel das Gegenteil in Hebräer 12, Vers 25. In Hebräer 12, Vers 25, Vers 15, Entschuldigung. Hebräer 12 war richtig, Vers 15. Achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Okay. Er beschreibt dieses, sagt, die Bitterkeit in diesem Falle, die verunreinigt, ja, und ist dann befleckt. Und er sagte, euer Erbteil im Himmel, das ist unbefleckt. Da ist keine Sünde. Dort gibt es keinen Neid mehr, keine Eifersucht, kein Streit, kein Kampf, kein Krieg. Sondern da gibt es nur noch die Frucht des Geistes. Da gibt es nur noch Liebe, Freude, Friede, Langmut, Enthaltsamkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Von allen. Und das ist ja auch genau das Problem. Weil das so ist, können wir, so wie wir sind, nicht hinkommen. Weil dann würde das doch wieder reinkommen. Ja, und was würde passieren, wenn dieser gut aussehende junge Mann dort dir eine Umarmung gibt, so wie er dort ist? Ja, der ganze Dreck kommt auf dich mit rüber. Ja? Und das ist, was in unserem Miteinander passiert, weil wir diesen Dreck an uns tragen, weil wir Neid, Eifersucht, Bitterkeit haben, übertragen wir das in unserem Miteinander an andere. Und Sünde ist hoch ansteckend. Wenn, ja, da ist eine Gruppe von Menschen, die sind einfach lieb und freundlich und dann kommt einer rein mit einfach der übelsten Laune. Okay? Was passiert? Wird er verändert und voller Liebe? Oder die, die vorher so liebevoll waren, gibt es plötzlich doch ein bisschen Unzufriedenheit und so. Ja? Sünde ist hoch ansteckend. Aber Gottes Gnade ist reinigend und verändernd. Und er kann das machen. Er wird dieses machen. Er wird es vollenden, wenn wir bei ihm sind. Und deswegen sagt er, unser Erbteil ist unbefleckt. Da wird diese Sünde nicht mehr da sein. Er hat vorher alles abgewaschen. Und er möchte, dass das, was er jetzt schon positionell in uns getan hat, dass sich das auch in unserem Leben äußert, dass man sieht, diese Veränderung findet schon statt. Und dann sagt er drittens, unser Erbteil ist unverwelklich. Es verliert nie seine Kraft. Im Gegensatz zu den Blumen, wie die Bibel es wiederholt sagt, die Sonne geht auf, die Hitze kommt gerade in Israel und es ist verdorrt. Und er sagt, so ist auch der Mensch. Unsere Lebensspanne ist begrenzt und vergeht. Aber was Gott für uns bereitet hat, ist die Ewigkeit. Und dann sagt er, zurück in unserem Text, in 1. Petrus 1, welches, Ende Vers 4, in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Unser Erbteil wird aufbewahrt für uns. Von wem? Okay. Für die das gerne grammatisch und genau haben wollen, im Griechischen, das ist ein Perfektpassiv. Das heißt, du tust es nicht, sondern es ist und bleibt und wird für dich getan. Okay. Er sagte, dieses Erbteil, es ist Gott, der das garantiert. Und er sagt das noch in Vers 5, genauer, wo er am Anfang des Verses sagt, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Okay? Er sagte, dieses Aufbewahren, dieses Ausrüsten ist nicht durch dich, nicht durch deine Anstrengung, nicht durch dein Gutsein, sondern durch Gottes Kraft und er bewahrt es. Und so werden wir dann hineingerettet zu der Zeit, die er hier bestimmt hat, wenn es offenbart werden wird. Und darum geht es ja ultimativ, was uns auch Vers 9 bestätigt, hier 1. Petrus 1, Vers 9, da heißt es, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Was ist das? Die Rettung der Seelen. Okay. Und diese Rettung der Seelen, kennst du vielleicht, wird auch in der Seenotrettung gebraucht, ne? Mit dem Signal SOS, steht für save our souls. Okay? Das Problem ist, sie können das nicht wirklich, weil sie die Seelen nicht retten können. Okay? Ich weiß, das steht manchmal als fürs Leben. Besser wäre es, save our bodies, weil das ist alles, was sie tun können, aber das wäre dann abgekürzt SOB und das ist das Wort für weinen im Englischen, deswegen wäre das vermutlich nicht so gut. Ja? Und so von daher, auf einer Seite, das ist alles, was die Menschen machen können. Sie können im besten Fall, Ärzte können im besten Fall das irdische Leben verlängern, eine Krankheit heilen. Sie können nicht ewiges Leben geben. Das kann nur Gott. Und er sagte hier, das ist genau hier, was es tut. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Dieser Glaube rettet nicht nur in dem Sinne von, ich lebe 5 Jahre länger, sondern er rettet uns in die Ewigkeit. So heißt es dann zum Beispiel in Johannes 3, Vers 18. Johannes 3, 18. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Glaube ist, was rettet, was uns vom Gericht her befreit. Bist du gerettet? Ansonsten darfst du heute zum Herrn rufen. SOS. Ja, rette meine Seele. Und er wird es tun, wenn du ihm vertraust. Sagte, wer glaubt, an Christus glaubt, nicht irgendetwas glaubt. Irgendetwas glauben alle Leute. Ja, aber wer an Christus glaubt, der wird errettet. Und er sagte, an diese Menschen, die zerstreut sind, die leiden, die schwere Zeiten durchmachen. Er sagte, zuerst erkenne, Gott kennt deine Umstände. Und der dreieinige Gott ist am Wirken in deinem Leben. Er erfüllt eine Absicht, selbst wenn du sie im Moment nicht siehst. Und er hat dir eine Hoffnung gegeben. Er hält etwas für dich bereit. Du musst es nur erkennen. Und dann führt das dazu, dass drittens wir richtig reagieren können. Und das sehen wir in den Versen 6 bis 8. 1. Petrus 1, 6 bis 8. Da heißt es, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Wir können jubeln, selbst wenn wir leiden, wenn wir an die Proportion denken. Das ist sein Argument hier. Er sagte, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Wenn ihr daran denkt, ja, nicht, diese Betrübnis ist nichts, aber sie ist begrenzt in ihrem Ausmaß, sie ist begrenzt in ihrer Zeit. Nun, das muss uns nicht immer, wenn er hier vom Jubel spricht, in Begeisterungsstürme uns dazu hinreißen. Aber es ist auch nicht geistlich zu sagen, ja, es ist alles so schlimm und ich erfreue mich an nichts, weil ich mich ja nicht an der Welt erfreuen will. Ja? Und er sagt, ihr könnt über diese Perspektive jubeln. Ja, die Betrübnis ist real, wird sogar von Jesus berichtet im Garten Gethsemane, dass er sehr betrübt war. Wenn du nachlesen möchtest, Matthäus 26, 37. Aber wir müssen darin nicht verharren. Jesus ging in diesen Garten und das ist eben ganz am Anfang dieser Beschreibung. Und er war stark oder sehr oder tief betrübt. Aber wie ging er raus? Er ließ sich gefangen nehmen, ja, er wurde weggeführt. Aber nicht mehr in dem Betrübnis, sondern in der Zuversicht. Gott ist am Wirken. Was hat sich geändert? Die Umstände sind eigentlich eher noch schlechter geworden. Vorher kam er als freier Mann, jetzt wurde er abgeführt. Was hat sich geändert? Er hatte Zeit mit seinem Vater verbracht im Gebet und hat diese Ausrichtung neu gemacht. Gott hat ihn durch diese Zeit gestärkt. Und dieses ist eben, was wir auch erleben dürfen. Und das hat mir auch schon so oft geholfen, wenn etwas kaputt gegangen ist, wenn etwas nicht so funktioniert hat, wie du das vorgestellt hast, zu sagen, okay, ich muss dran denken. Es ist nicht alles. Und das ist nicht leicht und das ist niemals die Reaktion des Fleisches. Es ist also nicht, ich muss mich mehr zusammenreißen, sondern ich muss tief durchatmen, muss einen Schritt zurück machen, wie auch immer. Und ich muss das, was die geistliche Realität ist, mir vor Augen führen. Ich muss sagen, okay, das ist gerade passiert. Lass mich dieses einordnen. Weil wenn ich auf diese kaputte, was auch immer, fixiere, dann werde ich nur mehr und mehr frustriert. Oder? Das geht nicht, ich kriege das nicht wieder hin. Es war teuer, es kostet Zeit. Aber wenn ich sage, okay, aber Gott, du wusstest, dass das passiert, aber es hat nichts geändert an deiner Liebe, an deiner Barmherzigkeit, an der Wohnung im Himmel, die Vase, das Fahrrad, das Auto, das Haus hätte ich sowieso nicht mitnehmen können. Ja? Du hast dich nicht geändert, deine Liebe zu mir hat sich nicht geändert und ich brauche diese Überzeugung, diese Ausrichtung. Wovon du überzeugt bist, das wird dich bestimmen. Entweder es bestimmt dich, ich muss dieses haben, das muss funktionieren, das ist, was essentiell ist. Oder aber, Gott weiß, was ich brauche. Okay. Wieder, das ist keine natürliche Reaktion, aber das ist gerade das, was Gott tut. Und wenn wir Gott so vertrauen, dann bringt das ihm Ehre. Da sagt er hier, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Dieser erprobte Glaube, dieser Glaube, der sich äußert, er sagte, das ist bei Gott viel wertvoller als gereinigtes Gold. Das ist was, wonach Gott sucht, das ist, was ihm gefällt. Gold, das ist der Asphalt im Himmel. Die Straßen sind aus Gold. Keiner von uns geht raus und macht Fotos vom Asphalt und sagt, oh, schau mal, da haben sie den Riss richtig gut ausgebessert. Das glänzt richtig schwarz. Ja, okay, vielleicht, ich weiß nicht, ein paar Fotoverrückte finden auch daran was. Aber okay, in der Regel sind das nicht die Sachen, die normalerweise aufgenommen werden. Okay? Auch das Einzige, was Jesus herausgepickt hat, wo wir sehen, dass er, was ihn beeindruckt hat, war nicht Gold. Die Jünger kamen zu ihm und sagten, wow, hast du gesehen, diesen Tempel, die Steine und wie das alles glänzt und wie riesig die das gebaut haben. Und sagten, ja, da bleibt sowieso kein Stein auf dem anderen. Was hat ihn beeindruckt? Matthäus 8, Vers 10. Als Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Das war der Hauptmann in Kapernaum, der sagte, du brauchst doch nur ein Wort sagen und mein Knecht wird geheilt. Das ist, muss ich sagen, das ist was ihn beeindruckt, das ist, was ihm gefällt, das ist, wonach er sucht. Dass wir ihm vertrauen. Und eben ein Glaube, der bewährt ist. Musste er sich bewähren? Ja, denn er sagt selber, Vers 8, ihr habt ihn nicht gesehen. Ja, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. An den ihr mit unaussprechlicher Freude über ihn jubelt. Unser Problem ist, wir vertrauen meist nur, was wir sehen können, was nachweisbar ist. Okay? Gleichzeitig, der Glaube ist nicht blind, sondern er vertraut auf Gottes Treue. Der Glaube ist nicht ein Vertrauen auf Dinge, auf Regeln, auf das, was direkt sichtbar ist, sondern es ist ein Vertrauen auf eine Person. Okay? Wenn du etwas in die Reparatur gibst, dann vertraust du, dass dieser Werkstatt, dem du das anvertraust, dass die das reparieren können. Und unser Vertrauen ist in den, der sich immer treu erwiesen hat, zu sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, wie du diese Umstände gebrauchen wirst. Ich habe keine Ahnung, wie du uns hier heraushilfst. Aber mein Vertrauen ist nicht darin, dass ich es verstehe und ich es machen könnte. Weil das wäre Glaube in mich. Sondern es ist ein Vertrauen, dass du es weißt und dass du treu bist zu deinen Verheißungen. Und dieser Glaube soll sich dann in dieser Liebe, in diesem Vertrauen und in dieser Freude ihm gegenüber äußern. Und das ist auch gleichzeitig, wie du Versuchungen am besten widerstehen kannst, wenn du dich so an Christus freust. Wenn das wirklich unsere Freude ist, wenn er, wie er hier sagt, dann jubelt ihr. Weil sonst, wenn der Druck kommt, wenn die Versuchung da ist, alle anderen machen das doch auch und das sieht doch nach Spaß aus, aber du weißt, das gefällt Gott nicht. Okay? Wie kann ich dem widerstehen? Nein, ich will das nicht, ich will das nicht. Aber eigentlich will ich das doch. Ja, dann kommt es, ist es wieder die eigene Anstrengung. Aber wenn ich stattdessen mir dieses bewusst mache, was er hier schreibt, zu sagen, Gott weiß dieses. Aber was er uns an Regeln, an Worten gegeben hat, ist nicht dazu da, uns den Spaß zu verderben, sondern es sind die Worte eines liebenden Vaters, der das Beste für uns möchte. Und ich freue mich an dem, was er für mich bereithält. Ja? Und die anderen mögen hinausgehen zu ihren Partys und sagen, ich hatte ein tolles Wochenende und ich kann mich an nichts davon erinnern. Ja? Aber ich habe eine lebendige Hoffnung und ich weiß, vom Himmel habe ich nie genug. Ja? Und das nimmt mir nicht das Bewusstsein, sondern es gibt mir ein Ewigkeitsbewusstsein. Ja? Und sagte, so können wir in diesen schwierigen Umständen richtig damit leben. Und diese Botschaft sollen wir schätzen, das, so heißt es in den verbleibenden Versen, in Verse 10 bis 12. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht zu sich selbst, sondern euch dienen im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Schätze dieses Evangelium. Diese Botschaft war schon lange angekündigt worden. Selbst Propheten hatten geforscht, worauf deutet all dieses, was Gott uns gezeigt hat, hin. Und sie taten sich schwer, das kommende Reich Gottes und das Leiden des Messias in Einklang zu bringen. Deswegen forschen sie und sagen, wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Wir verstehen das selber nicht alles. Wir hingegen dürfen zurückblicken und erkennen, Gott hat das alles erfüllt. Er ist treu. Und ja, Christus kam zuerst und er hat gelitten, aber er hat den Tod überwunden, er ist aufgefahren, er kommt wieder, sein Reich zu etablieren. Und dieses Evangelium versetzt selbst Engel in Staunen, ja, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Warum? Es ist ein bisschen Spekulation, aber bei den Engeln gab es keine zweite Chance. Die haben einmal gewählt, entweder ich bin treu zu Gott oder ich folge dem Fall und dem Abfall vom Satan. Und sie sehen jetzt und sagen, Mann, der hat seinen eigenen Sohn für euch gegeben und jetzt hat er den Heiligen Geist gesandt, um an euch zu wirken, um euch zu verändern. Ja, musst dir vorstellen, als wenn das Himmel ein Stadion ist und die Welt, das Feld und die ganzen Engel stehen oben auf der Tribüne und sagen, ich will sehen, was Gott mit dir und mit mir macht. Hier sind Menschen, die sich von Gott abgewandt haben und er wirkt an ihnen und er geht ihnen nach und er liebt sie und er zieht sie und er verändert sie und er bereitet sie vor, bei uns in der Herrlichkeit zu sein. Wow. Das kann nur Gott tun. Heißt aber auch, wir haben diese zweite Chance. Nutze sie. Wenn du es noch nie angenommen hast, das Angebot gilt dir. Okay? Und wenn du im Moment das Gefühl hast, ich werde so von den Umständen getrieben. Ich bin unzufrieden. Ich fühle mich nicht, als wenn ich Gott loben kann. Ja, du kannst Gott loben. Tu es auch. Tu es, indem du diese Dinge nicht nur weißt und sagst, ja, war ganz okay für den Gottesdienst, sondern indem uns das wirklich bestimmt. Wir sagen, warte mal, Gott gebraucht all diese Umstände. Und ich verstehe nicht unbedingt alles, aber ich darf mir bewusst machen, ich habe eine Hoffnung. Und die Hoffnung ist nicht auf ein problemloses Erdenleben, sondern auf Gottes Gnade in der Ewigkeit. Ja, und ich nehme dieses in Anspruch. Und dieses wiederum, wenn ich mir dieses vor Augen führe, dann zu sagen, Gott, ich brauche immer noch deine Hilfe. Ich bin immer noch abhängig von dir. Aber mit dir kann ich, unabhängig von den Umständen, kann ich voll Liebe, voll Geduld, voll Barmherzigkeit sein. Weil du in mir wirkst und deine Kraft mich hält, verändert. Erlebst du diese Kraft? Erlebst du dieses, wie Gott befähigt, wie er erinnert, wie er tröstet und hilft, anders zu reagieren, anders zu denken, anders zu reden. Nicht mehr predigen mit dem Zeigefinger, du sollst nicht. Sondern zu sagen, Herr, du hilfst. Und das ist, was Petrus tut. Er sagte, ich weiß, eure Umstände sind schwer, meine Umstände sind schwer, aber lass uns nicht nur darauf schauen. Lass uns schauen auf das, was Gott tut. Was er schon getan hat, was er jetzt am Tun ist, wie er Menschen zu sich zieht und verändert und was noch bevorsteht. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du am Wirken bist. Und Herr, du kennst jeden Einzelnen von uns, du kennst unsere Umstände, du kennst die Herausforderungen, du kennst die Leiden. Und für manches haben wir nicht eine Lösung, aber wir wissen, dass du der Trost und die Hoffnung und die verändernde Kraft bist. Dass du der bist, der die Gnade und die Barmherzigkeit gibt. Und Herr, wir bekennen, wir brauchen dich. Wir brauchen nicht einfach nur einmal in den Arm genommen zu werden. Wir brauchen, dass du uns trägst. Wir brauchen, dass du uns befähigst. Wir brauchen, dass du bei uns bist. Und genau das hast du versprochen. Herr, wir wollen dich beim Wort nehmen und wir bitten dich, Herr, habe du die Freiheit an und durch uns zu wirken und dass andere auch diese Hoffnung erleben, dass du da bist, dass du uns eine Ewigkeit vorbereitest, wo alles Leiden vorbei ist. Und hilf uns zu sehen, dass wenn wir leiden, dass es für eine kurze, begrenzte Zeit ist, wenn nötig, diese Zeit ja, aber es kommt noch viel, viel mehr, weil du so viel mehr, so viel größer bist und weil du uns in deinem Ebenbild gemacht hast. Herr, ich bete, dass uns das formt und prägt und auch durch die kommende Woche trägt. Und ich bete, wenn jemand hier ist, der das nicht erlebt hat, dass sie sich an dich wenden und dass du ihnen hilfst, dass du sie rettest, wenn sie noch nicht gerettet sind. Und dass du hilfst, dieses zu praktizieren, danach zu leben. Die Kraft, die Stärkung, die Gnade, die reichlich da ist. Dass diese Gnade und Frieden zunehme. Weil wir sie mehr und mehr in Anspruch nehmen. Und bitte ich in Jesu Namen.